Johannes Bechberger ist eigentlich mehr in der JVM-Entwicklungswelt unterwegs, aber wird uns heute zeigen, wie man einen Python-Debugger entwickelt. Ich bin gespannt, ihr seid gespannt. Johannes, viel Spaß.
Moin, ich bin auch gespannt. Ich bin wie alle gerade eben erst aus dem Bett gefallen und jetzt bin ich hier. Yay! Ich habe es geschafft, zum Glück wohne ich nah. Wie auch immer, heute rede ich darüber, wie man Python-Debugger schreibt und wer ich bin, das sehe ich euch später. Das tut hier nichts zur Sache. Wenn ihr euch mal über Bugs beschäftigt habt, habt ihr sicherlich mit den kleinen Dingern beschäftigt. Das war der erste Computer-Bug. Das war technisch gesehen kein Bug, das war eine Motte. Aber wie auch immer, wir sagen heutzutage Debugging statt Demorphing, was irgendwie witzig ist. Wie auch immer, es war der erste Bug, den haben sie in einem Relay gefunden. Der ist einfach in ein Relay geflogen, hat zzzz gemacht und der Computer hatte ein Problem. Heutzutage haben wir weniger Probleme mit Motten. Dagegen haben wir mit viel döveren Problemen zu tun und dafür brauchen wir Debugger. Um Edgar Dijkstra zu zitieren, if debugging is the process of removing software bugs, then programming must be the process of putting them in. Und wir alle machen ganz viel Programmieren heutzutage, zumindest viele hier im Raum, ich auch auf der Arbeit, deswegen mache ich auch ganz viele Bugs rein und dafür braucht man Debugger. Angenommen, ihr kennt es vielleicht, vielleicht habt ihr so einen altmodischen Chef, der irgendwie sagt, hey, bezahle ich nach der Zeile Code, die ihr schreibt, und ihr kommt dann her, schreibt euer Programmchen, das die Zeilen an Code schreibt, die Zeilen an Code zählt, und dann schaut ihr da runter und seht, verdammt, mein Programm gibt null aus, und ihr schaut euch das Programm an und denkt euch so, das kann ja nicht sein, das sollten irgendwie 26 sein, dann schauen wir ganz kurz an den Code, weil es ist eine Demo-Applikation, schauen wir ganz kurz drauf und sehen, dass vielleicht irgendwo ein Bug drin war. Ich nehme an, dass genügend Leute im Raum den Bug auch so finden, aber so einfach sind die Bugs leider nicht, die wir in der Praxis haben. Deswegen, Debugger sind eure Freunde. Und wer von euch hat einen Debugger verwendet schon mal? Yay, cool. Ich habe den Vortrag mal über Java gehalten in Darmstadt und dann habe ich dieselbe Frage gestellt und jemand hat gesagt so, nö. Dann habe ich ihn gefragt, warum bist du hier? Er meinte, ja, wer ein Schüler, der ein Bogi-Praktikum sucht und sein Vater hat den mitgeschleppt, um hier eine Firma zu finden. Okay, trotzdem was gelernt. Das war die Langfassung von einem Vortrag, 1,5 Stunden Debugging Internals. Naja, so lange wird das heute nicht. Ich habe nur 80 Slides vor mir. Wie auch immer, warum sollen wir debuggen? Um jemanden von JetBrains zu zitieren, wir wollen debuggen, um Bugs zu finden und zu fixen. Klar, das ist das Offensichtlichste. Aber auch um Code zu analysieren. Wir können es verwenden, um zu sehen, welcher Code wird dann ausgeführt. Wir können durchsteppen, uns analysieren, wo kommen Argumente denn her. Wir können den Code zur Laufzeit modifizieren, um auszuprobieren. Wir können außerdem Dinge machen wie Speicherfehler analysieren und ganz viel mehr. Aber im Wesentlichen häufiger verwenden wir es halt wirklich, um Bugs zu fixen. Wenn ich es im Alltag, wer bin ich, dass ich darüber rede? Ich habe eigentlich nicht so viel mit Python zu tun. Ich arbeite bei SAP, so einem kleinen Mittelständler in Waldorf, und arbeite da im Open-Source-Bereich. Bin einer der Entwickler, der am OpenJK mitarbeitet. Das heißt, ich bin quasi JVM-Entwickler. Wir haben hier auch von diesem U-Boot ganz viele schöne Sticker, wenn ihr später noch Sticker sucht. Und wir haben ganz vielen anderen Stuff, den wir auch haben. Aber im Wesentlichen bin ich ein Java-Entwickler und wie bin ich dazu gekommen, Python zu machen? Ich verwende es einfach die ganze Zeit, um mit an Java zu entwickeln, einfach um kleine Skripte zu schreiben. Und da braucht man auch einen Debugger. Und ich habe mir gedacht, ja, man könnte ja einen existierenden Debugger verwenden, aber die sind nicht so wirklich Rocket Science, die sind keine Raketenwissenschaft. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, also komm, dann laufen wir mal das Rabbit Hole runter und schauen uns mal an, wie so ein Debugger funktioniert. Und deswegen habe ich eine Blogserie geschrieben und zum Thema, wie man Python-Debugger schreibt. Und deswegen bin ich jetzt auch hier und zeige euch mal, wie man so ein Python-Debugger from scratch schreibt. Und später habe ich auch noch eine Demo, wo ich euch zeige, wie man den so weit erweitern kann, dass er auch wirklich nutzbar ist. Ich komme aus der Java-Welt und Java hat Debugging-Support. Und irgendjemand eine Idee hat Python so Debugging Support weiß Python über das Konzept von Breakpoints Bescheid, also die Python-Ausführungsumgebung. Hat irgendjemand eine Meinung? Wer denkt, dass Python sowas wie Breakpoints kennt intern? Wer denkt das? Tricker. Ja, natürlich, das war eine Trickfrage. Natürlich, Python hat keine Ahnung davon und das ist sehr spannend, wenn man aus der Java-Welt kommt und darum geht es dann auch hier. Wie gesagt, wenn ihr das Ganze in Langform lesen wollt, könnt ihr es einfach hier finden. Einfach danach suchen. Ich glaube, es ist auch verlinkt im Vortragsding. Das habe ich gerade schon beantwortet. Schön. Die Frage ist jetzt, irgendwelche Ideen. Wir haben hier einen Code und wir wollen den debuggen. Irgendwelche Ideen, wenn wir einen primitiven Debugger implementieren können? Yes, ja, im Wesentlichen Print Statements. Und ihr lacht, das verwende ich bei der Arbeit sehr, sehr häufig, weil wenn ihr so Segmentation Faults in Signal Handlern fixen wollt, im C++-Code von so einer JVM, da sind die sehr hilfreich, weil da kommt euer Debugging nicht weiter. Aber ja, im Wesentlichen das Print Statement. Und eine andere Idee ist, wir können einfach vor jede Zeile eine Funktion stellen. Die nennen wir DBG aus öffentlichen Gründen. Wir stellen die vor jede Zeile manuell. Und wie sieht diese Funktion aus? Die sieht recht einfach aus. Wir fragen, hey, sind wir aktuell in der Zeile an einem Breakpoint? Wenn ja, dann öffnen eine Shell. Und ich gehe davon aus, dass wir so einen Debugging-Shell einfach da haben, immer in den folgenden Beispielen. Das ist aber im Wesentlichen eine existierende Shell-Library, die da einfach ausgeführt wird und mit der wir solche Dinge machen können, wie Breakpoints setzen, wo wir was einfach implementieren können. Aber ja, das ist das hier. Das einzige Problem ist, wir müssen irgendwie die Zeile und die Datei rausfinden. Wir können leider nicht, wer sich mit Python auskennt, dieses underscore-underscore-File nehmen, weil das ist die aktuelle Datei vom Debug, das bringt uns nicht so viel. Deswegen verwenden wir so eine Methode, die heißt sys.getframe. Irgendjemand eine Idee, warum da so ein Unterstrich davor steht? Ja.
Weil du sie nicht nutzen sollst.
Nein. Also, kind of. Irgendjemand noch eine Idee? Warum könnte da wohl ein Unterstrich davor stehen? Sie ist internal, ja. Und wenn man sich das mal anschaut, dann liest man in dem Standard, das ist ein Implementation Detail. Und wenn man dann mal weiterfragt, die Piper-Leute, das kennen vielleicht viele, so ein etwas performantere Python-Ausführungsumgebung, die schreiben, es ist Getframe works in PyPy, but they incur a performance penalty that can be huge by disabling the JIT over the enclosing JIT scope. Also nicht so toll, aber seien wir ehrlich, wenn wir debuggen, geht's uns nicht so häufig über die Performance. Aber wir sehen hier, ist die Idee, dass wir eine Methode haben, mit der wir Frames zugreifen können. Die Idee vom Konzept von Frame ist, wir haben in unserem Fall, wenn wir in der isCodeLine-Methode sind, liegt ganz unten die Methode main, dann liegt darüber hier die Methode countCodeLines aufgerufen, dann die Methode isCodeLine und dann kommt dbg. Und die Idee ist jetzt einfach, der nullte Frame ist unser aktuellerer. Der interessiert uns aber in der Regel nicht, weil wir wissen, dass wir in der Methode dbg sind. Und 1 ist der Frame direkt darunter und so weiter bis nach unten. Und was steht da drin? Das ist ganz spannend bei Python. Da steht sowas drin wie die aktuelle Zeilennummer, die aktuellen globalen Variablen, also quasi ein Dictionary von dem globalen Zustand, die lokalen Variablen und es steht natürlich auch drin, in welcher Datei wir sind. Im Wesentlichen, weil wir ein Code-Objekt haben, was das Funktionsobjekt zugreifen können. Das Schöne ist bei Python, wir können alles Mögliche modifizieren und sehen wir später. Das ist das Schöne bei einer dynamischen Sprache. Aber, also, wie funktioniert das jetzt hier? Es ist recht einfach, wir holen uns den ersten Frame, wir holen uns die Zeilennummer offensichtlich und dann holen wir uns die Datei, indem wir einfach das Funktionsobjekt nach der Datei fragen. Und dann fragen wir halt, hey, wenn wir an dem Breakpoint an Zeile sind, dann öffnen wir uns eine Shell. Und die addBreakpoint-Methode ist recht einfach. Eine einfache Variante wäre, wenn wir nur einen Breakpoint haben. Wir fragen, hey, sind wir in einer bestimmten Zeile? Sind wir in einer bestimmten Datei? Und sind wir in einer bestimmten Zeile? Und wenn mir jetzt wenn mich jetzt die Demo-Götter mögen, das weiß man nie, wenn ich es finde, hier, da sollten wir das jetzt finden, ich muss kurz schauen, wo ich die definiert habe, setTrace 0, das ist die Methode, wie ich schon vorher gesagt habe, als Shell verwenden wir, wie gesagt, einfach so ein bpython. Und jetzt können wir das mal ausprobieren. Und jetzt können wir das mal ausprobieren. Wir stellen hier die Debugging-Methode davor. Live Coding hier. Wenn alles gut läuft, sollten wir jetzt was sehen. Gut. Ach stimmt, ich sollte noch Argumente dazu geben. Das macht natürlich Sinn. Es funktioniert wie erwartet. Also unsere Debugging-Methode, wie wir vorhin gesehen haben, die überprüft einfach, sind wir an der bestimmten Zeile. Und in dem Fall und dann haben wir die IS-Code-Line getroffen. In dem Fall habe ich hier einen Kommentar drin, deswegen trifft das die IS-Code-Line-Methode. Das ist ein bisschen doof. Dann schreiben wir das nochmal. Es wird häufig aufgerufen. Die IS-Code-Line-Methode. Wie auch immer, ihr seht das jetzt. Und das Coole ist, wir können darin halt alles machen. Wir können darin halt Code schreiben. Es ist ein normaler Shell. Und wir sollten auch die lokalen Variablen von sich selber haben und wir sehen hier, dass wir auch auf Line und ähnlich zugreifen können, weil wir in der DBG-Methode sind, wie auch immer. Ich hoffe, ich kriege das jetzt auch geschlossen. Die einfache Variante. Wie auch immer, ihr seht es jetzt, es funktioniert recht einfach, es hat nur ein großes Problem. Es macht keinen Spaß, das immer hinzuschreiben, weil es im Wesentlichen wie printf die Debugging ist, nur dass ihr das printf quasi immer drin setzt. Und jetzt wollen wir es automatisieren, weil wir sind alles ITler hier zu guten Teilen. Wir wollen alles automatisieren, auch wenn es uns Tage dauert. Irgendjemand eine Idee, wie können wir es automatisieren? Niemand?
In Python wäre es absolut möglich, einfach die Sachen einzuführen. Einfach Funktionsaufrufe im Programm einzufügen.
Ja, einfach Code-Modifikationen, das können wir machen. Es gibt andere Varianten, die zeige ich euch jetzt. Aber im Wesentlichen kommt es am Ende auf Code-Modifikationen raus. Es gibt wie in vielen Sprachen gibt es so Schism, so irgendwie vor 3, hier in dem Fall vor 3.12 und nach 3.12. Python 3.12 kam im Oktober diesen letzten Jahres raus. Das hat eine große Veränderung gebracht. Jetzt zeige ich euch, wie es in der alten bösen Zeit funktioniert hat. Also, wenn ihr erschreckt, es ist nicht so schlimm, es ist besser. Und danach zeige ich euch, wie es in der neuen Welt funktioniert und warum das so viel toller ist. Wie auch immer, in der Steinzeit, also vor Oktober letzten Jahres, haben wir sys.settrace verwendet. Das ist eine Methode, die keinen Unterstrich hat, aber trotzdem, wenn Leute vorhin mitgelesen haben, von PyPy gesagt, wir bitte nicht verwenden. Und aus guten Gründen, wenn ihr die Methode in eurem Code seht, wisst ihr, dass irgendwas im Argen ist oder jemand zu viel Python-Magic macht. Wie auch immer. Die Idee von sys.settrace ist, dass es eine Händler-Methode bekommt. Und wenn wir uns anschauen, ich finde Piping ganz cool, sehen wir hier, dass der Händler im einfachsten die folgende Signatur, dass wir zum einen den Frame-Type übergeben bekommen, also sehen, was ist das für einen Frame, den wir gerade bekommen oder was ist das für ein Event, das wir gerade bekommen. Und das kann in dem Fall typischerweise ein Call sein, also jedes Mal, wenn irgendeine Methode aufgerufen wird. Und dann können wir uns das mal anschauen. Wenn wir jetzt hier unsere Methode haben, dann ist die Idee, der Händler wird dann immer aufgerufen, wenn eine Methode aufgerufen wird, also bei einem Call. Sprich, wenn die Methode CallConsigns aufgerufen wird, wird die Methode mit dem Frame übergeben, bekommt die den Frame übergeben, also das, was wir vorhin gesehen haben. Und es bekommt außerdem übergeben, hey, es ist übrigens ein Call-Event und es hat kein Argument. Das ist einfach die API, die funktioniert so. Und wenn dann ist CodeLine aufgerufen wird, ja, wird der Händler auch aufgerufen. Und das ist recht schön. Die Demo spare ich mir jetzt, weil ihr euch, glaube ich, vorstellen könnt, wie es funktioniert. Wenn wir einfach in den Händler reinschreiben, bitte print mal, welche Methode du gerade drin bist, dann kriegen wir sowas raus. Das ist noch nicht so hilfreich. Aber das Tolle ist, wenn wir uns den Händler nehmen, der hat so einen Rückgabetyp, den können wir uns zunutze machen. Man kann nämlich zurückgeben, entweder nichts, oder man kann eine Funktion zurückgeben, die dieselbe Signatur hat, aber die andere Events bekommt, die in dem Fall zum Beispiel Line- und Return-Events bekommt. Und wenn diese Methode die hat wieder einen Rückgabewert und dann kommen wir auf Opcode-Level runter, aber das wollen wir hier nicht. Wir betrachten nur Debugger, die Zeilen betrachten, weil sonst wird wirklich kompliziert. Aber ja, unser Händler, was macht der typischerweise? Der returnt einfach nur den Innerhändler. Und das ist ganz cool, weil im Innerhändler kriegen wir dann auf einmal ein Frame von einer Funktion innen drin. Und das ist jetzt auch recht schön, wenn die Demo-Götter mich mögen. Es war die 2, dann können wir, ich glaube es war Import Citrace 2, mal schauen. Ja, ihr seht hier, es gibt das aus und das ist recht schön. Wir können uns jetzt nochmal konkret den Code anschauen. Der macht im Wesentlichen das. Der Innenhändler gibt einfach aus, was wir tun, welche Methode, und weil wir halt den Frame, das haben wir vorher schon gesehen. By the way, kann jeder den Code lesen? Gut, okay, das hätte ich vorher bemerken sollen. Ich mache das kurz mal ein bisschen größer, dann kann jedes lesen, ich hoffe, jetzt ist es besser. Was hier noch spannend ist, ihr seht vielleicht, wenn ihr darauf achtet, dass der Händler überprüft, hey, sind wir übrigens im aktuellen Code. Das Problem ist nämlich, wenn wir das nicht tun und wenn alles, ich kommentiere das hier mal aus, wenn wir wirklich bei jedem Call das tun, dann kriegen wir ein bisschen mehr, dann kriegen wir nämlich auch intern Stuff raus. Ihr seht hier, das falls ihr euch schon mal gewundert habt, was Python am Anfang macht, da gibt es ganz viele spannende Methoden, die sonst so ausgeführt werden. Ich weiß nicht so wirklich, was die machen, aber ihr seht, damit kann man auch rausfinden, was Python so intern macht. Aber das nur am Rande. Ich komme jetzt wieder zurück, sonst wundere ich mich in der nächsten Präsentation, was ich da getan habe. Gut. Und das ist recht schön, weil wir damit einen Debugger schreiben können, wenn wir nämlich jetzt unsere Methode von vorhin hernehmen, also die DBG-Methode. Dann können wir die recht einfach erweitern. Wir haben jetzt den Code und Magie. Wir bekommen ja schon ein Frame. Wir müssen nicht mehr auf ein Frame zugreifen. Cool. Und wir haben einfach nur die Breakpoint-Methode selber, aber damit haben wir einen Innerhändler. Und wir überprüfen noch, hey, wir interessieren uns gerade nur für Line-Breakpoints, für Zeilen. Und das ist doch recht einfach. Und unser normaler Händler, den wir bei Settrace registrieren, der gibt einfach immer nur einen Innerhändler zurück. Und damit haben wir im Wesentlichen einen einfachen Debugger geschrieben. Der öffnet eine Debugging-Shell. Immer wenn wir in Counter an der Zeile 6 sind. Und damit können wir auch schon arbeiten. Ja. Was wir jetzt noch machen wollen, wir möchten es natürlich noch konfigurierbar machen. Und eine einfache Variante ist einfach, wir haben eine Liste von Breakpoints und wir iterieren einfach durch. Oder wir haben einen Set an Breakpoints. Und damit haben wir einen Debugger, der funktioniert. Und damit können wir einen einfachen Debugger schreiben, der, na, ich würde ihn jetzt nicht in Production laufen lassen, aber das sollte man bei Debuggern eh nie, aber der funktioniert und der, wenn wir jetzt uns mal anschauen, wir können den jetzt mal importieren, das ist die Settrace 4, jetzt alles funktioniert. Was wir typischerweise an einem Debugger machen, der wird am Anfang erstmal aufgerufen. Das heißt, in der ersten Codezeile, die wir haben, wollen wir typischerweise, dass der Debugger aufgerufen wird. Einfach deswegen, damit wir Breakpoints setzen können. Dann können wir einfach einen Breakpoint setzen und dann können wir, ich glaube, ich habe die Methode Continue genannt. Das ist immer die Frage, wie man die Methoden nennt. Oder habe ich STRG-C genannt? STRG-D genannt? Ich habe sie irgendwie genannt, aber ich könnte euch vorstellen, wie es funktioniert. Es ist recht nett. Wir haben hier noch ein bisschen Logging dabei gemacht. Und wir haben dann eine Shell. Hier so eine Beispielausführung. Wenn man es an die richtige Zeile setzt, ich glaube, da habe ich es einfach nur an die falsche Zeile gesetzt. Da sehen wir, wir öffnen die Shell und dann kommen wir an eine Zeile. Und das ist recht schön, weil damit haben wir einen Debugger und jetzt könnte ich sagen, tschüss. Geht weiter schlafen. Wir beschäftigen uns aber noch mit den interessanten Dingen, zum Beispiel mit Single-Stepping. Single-Stepping ist nichts anderes als Breakpoints an eine bestimmte Stelle setzen und beziehungsweise unsere Add-Breakpoint-Methode aufzubauen. Wenn wir einen Step-Out machen wollen, überprüfen wir einfach nur, dass der oberste Frame weg ist. Also alle Frames sind gleich bis auf der oberste und wenn wir in dem Zustand in unserer Add-Breakpoint-Methode sind, dann sagen wir, gut, passt. Step, also so ein stinknormales Step, das über macht einfach nur bei der nächsten Zeile, beziehungsweise das ist typischerweise ein Step-Over, das macht einfach, kümmert sich einfach nur darum, hey, das nächste Mal, wenn wieder die Methode auf dem Top, derselbe Frame auf dem Top ist, nur halt potenziell mit geänderter Zeilennummer. Und beim Step-Into, da kümmern wir uns einfach um jede Zeile. Und so funktioniert Step-In und Step-Out. Jetzt ist nur die Frage, bekommen wir Line-Events für jede Funktion, also für, oder brauchen wir das auch, brauchen wir Line-Events für jede einzelne Funktion in unserem Code? Irgendjemand Meinung dazu? Wer denkt, dass wir Line-Events für jede Zeile brauchen in unserem Code? Hände hoch. Wer denkt, dass wir es nicht brauchen? ja, wir brauchen es leider. Und das ist das Problem. Das ist das Problem, warum es die Dark Ages sind. Also bevor Oktober letzten Jahres. Ich zeige euch gleich noch, wie schlimm es ist. Ich habe auch eine Performance-Evaluierung gemacht. Aber das Problem ist, wir gehen davon aus, wir haben den Händler und natürlich können wir sagen, in dem Fall haben wir einen Breakpoint auf isCodeLine auf der Zeile 6 wie vorher gesetzt. Und wir wissen natürlich, hey, in CountCodeLines, da haben wir keinen Breakpoint gesetzt. Da brauchen wir auch keinen Line-Händler. Gut, dann haben wir nur, und dann gehen wir weiter, sind wir in isCodeLine, haben wir nur so einen doofen Benutzer, der sich überlegt, hey, ich habe da so eine Shell, ich kann auch Breakpoints dynamisch setzen. Ich setze einfach mal einen Breakpoint in der CountCodeLines-Methode und dann haben wir ein Problem. Der Händler hier für die CountCodeLines-Methode, der hat schon None zurückgegeben. Wir kommen nie an die Zahlen. Das heißt, wir können keine Breakpoints mehr nachträglich in aufrufenden Funktionen, in Dingen, die die aktuelle Funktion aufrufen, einfügen. Was richtig doof ist, sprich, wir müssen in dem Fall in jeder einzelnen Methode, in dem ein User einen Breakpoint setzen könnte, müssen wir den Line-Händler haben. Und das ist ein bisschen nervig, kann ich euch sagen. Weil dadurch wird die Performance deutlich, deutlich reduziert von unserem Debugger, weil wir wirklich für jede Zeile einen Callback haben, für jede einzelne Zeile, besonders auch in den Schleifen, die vielleicht häufiger vorkommen. Und das ist wirklich ein Problem für die Performance und jetzt ist die Frage, wie verbessert man das? Natürlich auf der einen Seite, wir können einfach unseren Code schneller machen, wir können Add Breakpoint schneller machen, dass er weniger Instruktionen braucht. Oder wir können den magischen Weg gehen, wir fügen eine neue API dazu. Ich muss dazu sagen, ich habe mit der API, ich habe sie nur gelesen, die Dokumentation, ich habe da selber nicht dran mitentwickelt. Ich mache vergleichbare Dinge im Java-Umfeld und ich weiß, wie schwierig das ist, solche Dinge reinzubekommen. Ich habe es 2 Jahre lang unsuccessful gekämpft, eine neue API in Java reinzubekommen. Es ist sehr frustrierend, aber wenn man es dann schafft, ist es toll. Und das kam rein mit dem Python Task Proposal 669. Das Schöne ist bei Python, die Sachen sind sehr gut geschrieben. Immer wenn ich Fragen während so dem Debugger schreiben hatte, habe ich einfach häufig einfach nur in diesen PEP reingeschaut. Und den PEP hat Mark Shannon geschrieben, der hat damit 2021 angefangen und hat dafür ein Jahr gebraucht, bis er so ein bisschen fast fertig war. Und der PEP heißt Low Impact Monitoring for CPython. Den kann man nämlich auch für andere Dinge verwenden, aber wir fokussieren uns hier hauptsächlich aufs Debugging. Und die Idee ist bei der ganzen API, dass sie deutlich komplizierter ist. Vorher hatten wir eine Methode, das ist .ztrace und das war's. Das ist schön, das ist einfach, aber wie wir merken ist, dass wenn eure Applikationen größer werden, wir brauchen dann einfach mehr Tooling und das ist hier der Fall auch. Das Ganze lebt in Sysdog Monitoring. Häufig, wenn man so Beispiele sieht und auch, ich glaube, es ist selbst im PEP genutzt, verwenden wir einfach Alias dafür. Das heißt, Mon steht für Sysdog Monitoring, da leben die ganzen Funktionen drin. In Mon.Events leben die ganzen Event-Typen drin und wir brauchen eine Tool-ID. Die Idee ist nämlich, wir registrieren am Anfang uns für eine Tool-ID. Wir sagen, okay, wir sind hier, wir haben die Tool-ID jetzt und es gibt vorgefertigte, es gibt insgesamt 6 Stück. Es gibt vorgefertigte IDs, die man verwenden kann. Zum Beispiel hier gibt es eine ID, die einfach schon als Debugger-ID bezeichnet wird. Ihr könnt natürlich andere IDs verwenden. Was auch cool ist, damit könnt ihr am Ende mehrere Tools gleichzeitig haben, nämlich bis zu 6. Was cool ist, weil ihr damit nämlich euren Debugger debuggen könnt. Und ihr könnt euren Debugger beim Debuggen debuggen. Und wenn ihr denkt, das ist witzig, nein, ich habe das im Java-Umfeld gemacht, da habe ich einen Java-Debugger mit einem Java-Debugger gedebuggt und ich kann euch sagen, das macht keinen Spaß. Haltet euch davon fern. für die Lokal, fürs Lokalkolorit hier, sonst landet ihr schnell im Bruchsaler Achteck. Wie auch immer. Was wir jetzt machen, wir registrieren Callbacks. Und die Idee ist, dass wir vorher ja quasi auch ein Callback hatten, jedes Mal, wenn eine Methode aufgerufen wird. Jetzt können wir es aber viel spezifischer machen. Wie ihr da oben seht, habe ich so ein bisschen ein Flow-Diagramm, was wir gerade machen. Wir haben unser Tool registriert und gesagt, wir sind jetzt der Debugger und haben den Namen gegeben. Das macht es zum Debugging vom Debugger einfacher später für andere Leute. Und jetzt registrieren wir gerade Callbacks und die Idee ist, dass wir sagen, okay, immer, wir haben hier so ein Line-Event, immer wenn es auftritt, bitte ruf mal einen Line-Händler auf. Und beim Start-Event, in dem Fall von Python-Methoden, immer wenn eine Python-Methode aufgerufen wird, ruf bitte einen Start-Händler auf. Und wir sehen hier auch unten die Notation, dass so ein Start-Händler bekommt den aktuellen Code übergeben, das Code-Objekt, also die Funktion und wo die liegt im Code, in der Datei. Und der Line-Händler bekommt auch die Zeile übergeben. Das macht es recht einfach, zu überprüfen, hey, sind wir in der aktuellen Methode wirklich oder auf welcher Zeile sind wir? Und das Schöne ist auch, dass der Line-Händler einen Rückgabetyp hat, nämlich man kann auch Disable zurückgeben. Und das Tolle ist, dann wird der Line-Händler, bis wir es resetten, nicht mehr aufgerufen für die bestimmte Zeile, was total cool ist, weil wir damit sehr einfach Coverage-Tool schreiben können. Und ja, wir wollen jetzt auch, wir müssen jetzt ja Events auch anschalten, die sind bis jetzt noch nicht angeschalten und in dem Fall können wir Events sowohl global als auch lokal anstellen. Wir setzen jetzt mal ein Event global an und das brauchen wir immer. Es ist nämlich das Start-Event, also um einfach bei jedem Python-Call aufgerufen zu werden. Und außerdem, was wir dann später machen können, ist, wenn wir irgendwo einen Breakpoint gesetzt werden, können wir spezifisch für ein bestimmtes Code-Objekt die Zeilen-Events anführen. Und was hier so am Rande steht, ist, dass das per Thread und nicht pro Interpreter emittiert wird, diese Line-Events. Und das ist wichtig, weil Python immer paralleler wird. Und wenn wir jetzt irgendwie Lukas Langer nehmen, der das in einer CPython-Issue geschrieben hat, da hat er geschrieben, "The biggest opportunity of PEP 669 isn't even the speed, it's the fact that the debugger built on top of it will automatically support all threads." Und das ist das Wichtige. Ja, wir sehen hier in unserem Fall viel die Performance, aber perspektivisch wird es uns ermöglichen, im Python-Umfeld deutlich einfacher mit Multithreading umzugehen. Und wenn wir uns jetzt mal die Events anschauen, dann haben wir zwei Teile. Wir haben die global enablen Events und wir haben die lokal enablen Events, weil wir können alle Events natürlich, also bis auf so Events wie Python Start, also so, wenn eine Methode aufgerufen wird, sowohl lokal als auch global enablen. Und die Events, die pro Funktion dann gelten, das ist im Wesentlichen die Summe beider Events. Und das Tolle ist, und deswegen es wirklich so spannend ist, dass wir eine Fine-Grade Configuration haben hier. Das heißt, angenommen, wir sind in der Funktion f, wir haben die Funktion gerade aufgerufen, und selbst dann können wir für die Funktion selber Events nachträglich setzen. Und das ist recht cool. Jetzt hier mal ein kurzes Beispiel, was ihr hier seht. Wir haben oben einen Line-Händler, der gibt uns einfach nur die aktuelle Zeile aus. Und dann registrieren wir einen Callback, einfach damit, wenn immer wir ein Line-Event haben, uns die Zeile ausgeprintet wird. Und jetzt haben wir eine Funktion f, die gibt erstmal Hello aus. Und dann sagt sie übrigens hier in meiner Methode, ich hätte gerne ein Line-Event. Dann gibt sie inner aus. Und dann sagt sie, hey, übrigens, ich hätte eigentlich gerne, dass die aus sind, und dann sagen wir, okay, bitte keine lokalen Events mehr. Und das Schöne ist, was wir hier sehen, die Methode Hello, also Hello wird ausgegeben, und dann setzen wir das lokale Event, sprich, wir haben dann für die Zeile, in der inner steht, geben wir die Zeilennummer aus, und dann geben wir die Zeile, dann printen wir inner, und dann geben wir die Zeilennummer aus für die Zeile, in der Set Local Events definiert wird, und dann haben wir keine mehr. Das ging früher nicht, und damit haben wir das ganze Problem, das wir früher hatten mit, oh, wir müssen für jede Methode die Line-Händler irgendwie anschalten, weil es ist dort Z-Trace nicht mehr. Und das ist richtig toll. Und das ist der Grund, warum wir eine deutlich bessere Performance haben. Und es gibt jetzt verschiedene Methoden in der API. Und wenn man sich in den PEP reinschaut, dann sieht man auch, dass verschiedene Methoden unterschiedlich schnell sind. Recht schnell sind Methoden wie, hey, bitte registrieren wir mal einen Callback. weil das im Zweifelsfall intern einfach heißt, okay, schreib einen Pointer um. Und auch getTool, also gib mir bitte den Tool-Namen für ein bestimmtes Tool, das ist auch recht schnell, mir sich vorstellen kann, das ist nicht so schwierig zu implementieren. Was relativ schnell ist, ist set local events. Das heißt, wenn wir lokal für eine Methode bestimmte Events setzen. Und was langsam ist, ist, hey, wir wollen übrigens eine Tool-ID verwenden und wir wollen bitte Events global setzen. Die Idee dahinter ist, dass das Ganze funktioniert, weil es im Wesentlichen Bytecode-Modifikation ist. Vorher hatten wir ja im Ursprungsbeispiel gesehen, dass wir die Methode dbg immer hinzufügen. Jetzt in dem Fall modifizieren wir einen Bytecode. Und die Idee ist im Wesentlichen, wenn wir so einen Python-Code haben, dass wir dann, wenn wir Line-Events setzen, dann setzen wir am Beginn jeder Zeile, wir wissen den Bytecode für den Beginn jeder Zeile, und dann ersetzen wir den durch, hey, übrigens, bitte ruf mal diesen Händler auf, danke, und danach führe dich selber aus. Das heißt, wenn wir eine Methode haben und lokale Events setzen, dann modifizieren wir nur einen Bytecode für die eine Methode. Wenn wir allerdings mit Set-Events den Bytecode aller Methoden, die aktuell ausgeführt sind, modifizieren, dauert das ein ganzes Stück. Deswegen wollt ihr die Methoden ganz am Anfang verwenden, dann funktioniert es aber auch. Und das ist so ein bisschen die Idee mit der Hierarchie. Das heißt, ihr werdet sehen, dass man mit Set-Local-Events viel arbeitet und typischerweise mit Set-Event nur am Anfang sagt, hey, übrigens, ich hätte gern so für globale Events wie zum Beispiel der Aufruf von einer Python-Methode. Und jetzt zurück zum Debugger. Dafür sind wir hier alle hier. Die Idee ist hier, dass wir einen Start-Händler haben und der sieht so aus wie vorher. Der einzige Unterschied ist, dass wir in dem Fall die Line-Events enablen müssen. Also die Idee ist, dass wir sagen, hey, übrigens, hast du in dem aktuellen Code, den wir hier haben, hast du in der aktuellen Methode schon einen Breakpoint? Wenn ja, dann schalten wir mal Line-Events an. Wenn nicht, dann ignorieren wir es einfach. Habe ich der Einfachheit halber einfach mal ein paar Printfs reingeschrieben, weil ich will jetzt nicht mit dem Debugger an den Debugger dran gehen, um es euch später zu zeigen. Und im Line-Händler ist es recht einfach. Der sieht aus wie vorher. Wenn wir uns vorstellen können, wir sind, wenn wir an einem Breakpoint sind, dann führen wir es aus. Das Wichtige ist noch, wenn wir in der Debugging Shell einen Breakpoint setzen, der in der aktuellen Methode liegt oder in der Methode, die quasi transitiv die aktuelle Methode aufruft, dann müssen wir natürlich die Line-Events dort auch direkt schon setzen. Und das ist recht schön. In dem Fall verwende ich auch so eine etwas aufgebautere Debugging-Shell, aber sehen wir gleich in der Demo. Es gibt verschiedene Typen an Events und das ist das Tolle. Die haben sich wirklich gedacht, wir machen es jetzt mal richtig und wir setzen uns mal gefühlt ein halbes Jahr hin und suchen uns alles raus, was wir auch nur irgendwie möglich als Events haben wollen. Und von den 6 Events oder so, die es vorher gab, kommen wir jetzt zu, ich glaube, es sind so um die 20 Events jetzt. Und es gibt so typische Events, die kennt ihr, so PyStart, das haben wir gerade gesehen, Resume und Yield, das sind also Resume, kennt man auch vielleicht, das dürfte für diese Async-Geschichten sein. Return kennt man, Yield ist, kennt ihr vielleicht, wenn ihr so Iteratoren implementiert. Dann gibt's Call, wenn wir eine andere Methode aufrufen. Dann gibt's Zeilen, Instruktionen, Jump, Branches, Stop Iteration. Das Spannende ist nämlich, dass wenn man sich Python angeschaut hat, dass es früher so war, dass wenn Iterator stoppt, dann immer eine Exception geworfen wurde. Dann ist den Leuten aufgefallen, so Iteratoren verwendet man häufiger, wenn wir jedes Mal eine Exception aufrufen, langsam. Deswegen haben sie es durch was Spezielles ersetzt, das sich anfühlt wie Exceptions, aber nicht wirklich eine ist. Und deswegen haben wir hier auch ein spezielles Event bei den Events hier. Und man hat noch Dinge, die in Zusammenhang mit C-Code stehen. Das heißt, wir können auch, wenn eine C-Methode aufgerufen wird, wenn eine C-Methode zurückgeht oder wenn eine C-Methode in eine Exception geworfen wird, dann bekommen wir da auch Events. Es gibt noch andere Dinge, wie zum Beispiel relate to Python Exception, also PyRaise und PyThrow. Und auch wenn eine Exception gehandelt wird. Und das Wichtige ist mit diesen anderen Events, die sind nicht an eine bestimmte Location gebunden. Und dann natürlich interessiert euch alle, was die Performance hier ist. Die Frage ist, wie misst man so eine Performance von irgendwas? Im Wesentlichen habe ich mir dann überlegt, was vergleiche ich denn miteinander, und ich habe die primitivsten Debugger miteinander verglichen. Also ich bin davon ausgegangen, dass das zu überprüfen, ob wir gerade einen Breakpoint haben, in Nullzeit funktioniert, weil wir einfach keinen Breakpoint jemals gesetzt haben, und dass die Methoden, dass unser SetTrace-Debugger dann so aussieht, also dass wir einfach einen Händler haben, der einen Innerhändler zurückgibt und sonst nichts macht. Und bei der neuen API, dass wir einfach einen Start-Händler haben, weil wir haben nie Breakpoints, deswegen brauchen wir auch tendenziell keinen Line-Händler, einfach um es zu zeigen. Und natürlich auch, um ein bisschen fairer zu sein, habe ich auch noch die Line-Events enabled überall. Und jetzt, wie misst man die Performance? Man könnte natürlich irgendwie sich einen Benchmark selber schreiben. Und das haben auch Leute gemacht, die dann irgendwie Blogposts geschrieben haben mit, ich habe hier meine Fibonacci-Methode. Das Problem ist, das ist nicht so wirklich realitätsnah. Und was ich mir dann angeschaut habe, ist, dass es von den Python-Leuten selber die Python-Performance-Benchmark-Suite gibt. Und das ist eine richtig coole Suite, mit der auch die Python-Entwickler selber Python testen. Und das Schöne ist, man kann dann einfach hergehen und sehen, das ist Open Source, das ist Python. Wir hacken da mal ganz fest rein und hacken da mal irgendwie 20 Zeilen Code irgendwo rein und dann kriegen wir Daten raus. Und können dann auch analysieren. Und was wir am Ende rausbekommen über den ganzen Benchmark, dass, wenn wir das Setrace verwenden, ist die Runtime 3,5-mal langsamer als ohne Debugger an. Beim Monitoring, wenn wir einfach nur den Start-Händler verwenden, anders 1,2-mal so lang, was recht nett ist, so nur 20% langsamer. Und wenn wir die Line-Händler enablen, dann sind wir bei 2,7-facher Runtime. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, oh Wunder, die blauen Balken sind die bei Setrace, und was wir sehen können, dass die Balken so ganz oben ist so etwa 10. Es gibt so ein paar Benchmarks, wo es über 10 läuft. Was ich damit zeigen will, ist, dass es nicht so performant ist, diese aktuellen Debugger, die in der Python 3.12 Ära geschrieben worden. Und wenn wir uns jetzt anschauen, selbst wenn wir irgendwie nur die Lines enablen, sind wir immer noch ein bisschen besser und wir haben eine deutliche Flexibilität. Und jetzt ist natürlich die Frage, die sich hier alle stellen, wird's verwendet? Die Aussage ist jein. Also wenn wir uns jetzt anschauen, PDB, das ist so der Python Command Line Debugger, in dem wird's noch nicht verwendet. Aber es wird in IDEs wie PyCharm oder VS Code schon längst verwendet, weil das einfach einfacher ist für die, weil die, wenn man eine UI drauf packt, kann man viel einfacher die Veränderungen der API quasi so ein bisschen verstecken. Um den Entwickler von diesem Pull Request für die Änderung von PDP zu zitieren: nach diesem Change, we will have to change to build a much faster debugger for breakpoints. We do not need to trigger trace function all the time and train for a line number. The bad news is, it's almost impossible to do a completely backward compatible transition because the mechanism is quite different. Das macht es so ein bisschen schwierig. Das heißt, es verhält sich einfach ein bisschen anders. Deswegen kommt es, ich weiß nicht, ob es in den PDB reinkommt, aber es ist zumindest in modernen IDEs verwendbar. Und jetzt bringen wir das Ganze zusammen und schauen uns das mal an. Und dafür habe ich den Debugger ein bisschen aufgebaut. Ich habe mir nämlich gedacht, das wäre so ein bisschen schön, auch einen Debugger zu haben, der so Dinge hat wie Syntax-Highlighting und ähnliches. Und der ist nicht so viel größer. Also wenn wir uns jetzt einen Debugger mal anschauen, der Debugger hat jetzt hier in der einen Datei irgendwie 500 Zeilen und in der nächsten irgendwie die darauf aufbaut. Nochmal so 200 Zeilen, aber es ist ein Debugger, mit dem wir schon recht weit kommen. Wenn wir jetzt mal die Counter-Datei wenn wir jetzt mal schauen, Debugging 3, wenn wir jetzt die Counter-Datei hier haben vom Anfang, Entschuldigung. Das Schöne ist, im Python-Umfeld, wir haben sehr, sehr viele tolle Bibliotheken. Und hier in dem Fall nutze ich auch eine Syntax-Highlighting-Bibliothek auf der Kommandozeile. Und was wir jetzt hier haben, wir zeigen am Anfang, wollen wir dem Nutzer die Möglichkeit geben, dass wir Breakpoints setzen können. Und jetzt können wir so Dinge machen wie break at func. Und das Tolle ist, es ist relativ einfach, Conditional Breakpoints zu implementieren. Weil habt ihr gesehen, App Breakpoint ist einfach nur Code, der einen aktuellen Frame bekommt. Ja, wir können, anstatt so einen Debugging Shell laufen zu lassen, können wir auch einfach Code ausführen mit eval. Das einfach überprüft, hey, fängt die erste Zeile mit mit I an. Und jetzt sind wir an der Zeile und das Schöne ist, wir können dann auch anzeigen, wo sind wir denn gerade und können uns dann auch den aktuellen Frame mal holen und uns anschauen, was in so einem Frame drinsteckt. Wir sehen hier, wir haben hier zum Beispiel den Code, wir haben die Methode. Das Tolle ist bei Python, Python ist einfach so eine Sprache, da kann man sehr, sehr viel Mist machen. Und wenn wir später noch Zeit haben, können wir da gerne so ein bisschen explorieren, was man für Mist machen kann. Wir können auch auf alles zugreifen. Das Schöne ist, wir können hier zum Beispiel auf die zugreifen auf die Methode. Und was wir hier sehen, wenn eine Methode nicht definiert ist, stimmt, F-Code hat auch eine Dokumentation. Ich finde es so schön, wie so Python-Leute so manchmal die Tools entwickeln, so ein bisschen dissen und sagen, create a code object not for the faint of heart. Da freut man sich dann immer, da hat an einen jemand gedacht. Das Schöne ist, wir können hier auch, ich glaube, auf die Locals zugreifen. Ich muss mal kurz gucken, wo ich es definiert habe. Das passiert, wenn man öfters mal Tool schreibt, dann weiß man nie, was man so alles überhaupt definiert hat. Und da könnt ihr euch auch anschauen, wie das funktioniert. Wir haben hier verschiedene Methoden. Ihr seht gerade, die haben wir auch einfach selber definiert und es war Unterstrich Locals. Das Problem ist, es gibt eine Methode Locals schon in Python. Wir können jetzt uns die lokalen Variablen anschauen. Wir können uns die lokalen Variablen anschauen. Spannend. Das war frame.locals. Frame.f Locals, ja. Und wir können uns die lokalen Variablen anschauen und merken hier, dass was nicht funktioniert hat. Entschuldigung dafür, ja. Und da kriegen wir die aktuelle Zahl. Wir können das sogar modifizieren. Also wir können hier die globalen Variablen modifizieren, die lokalen. Wir können sogar die Debugging Methoden modifizieren. Man kann in Python sehr viel Mist bauen. Wir können prinzipiell Funktionen überschreiben. Wir können neue Funktionen hinzufügen. Und das macht Debugger sehr, sehr mächtig. Aber wie auch immer. Ich glaube, jetzt kommen wir so langsam zum Ende. Ich hoffe, ihr habt jetzt so ein bisschen gesehen, was hier funktioniert, dass wir sehr einfach einen Debugger schreiben können, der, wie ihr gesehen habt, auch Syntax-Highlighting drin hat, einfach indem wir existierende Bibliotheken verwenden, der Auto-Completion hat und ähnliches. Und wenn wir das alles zusammennehmen, haben wir einen Debugger, mit dem man in der Praxis arbeiten kann, wenn ihr zum Beispiel nur eine Shell zur Verfügung habt. Und ja, das war es für mich jetzt für meinen offiziellen Teil. Danach gibt es natürlich noch Zeit für Fragen. Ich bin Part-Time-Nerd auf Twitter und auch auf Mastodon. Man findet mich auf GitHub und ich schreibe alle zwei Wochen Blogposts über so eBPS, Performance, Profiling, Debugging-Stuff auf meinem Blog. Mein Team findet ihr unter @SweetSubmachine auf Twitter und auf submachine.io. Und ich habe hier vorne ganz viele Sticker, also wenn ihr euch noch so eine kleine süße Submachine auf den Laptop kleben wollt, gerne. Das war's jetzt von meinem Vortrag.
Danke, Johannes, für den sehr coolen Vortrag. Wir haben Zeit für einige Fragen. Haben wir Fragen im Publikum? Hier vorne sehe ich einen.
Danke. Du hattest schon erklärt, woran unter anderem der Speedup liegen könnte. Kann man abschätzen, also zum einen, was läuft hinter der neuen API? Also wie schnell stößt man da auf C und Sachen direkt mit Interpretern und Co. Interagieren? Und kann es auch sein, dass der Speedup zum Teil daran liegt, dass man einfach weniger Python-Zeug ausführen muss?
Der Speedup kommt einfach nur deswegen, dass man weniger Python-Code ausführen muss. Ja, das liegt einfach daran. Und dass es auch ein bisschen besser implementiert wurde, weil es als Bytecode-Modification implementiert wurde. Sprich, nicht die ganze Zeit, was überprüft wird. Und man kommt, das Schöne ist, diese API, mit der kann man einen Debugger sehr weit schreiben, ohne an irgendwie C-Code zu gelangen. Also der ganze Debugger hier ist in Python geschrieben. Es ist kein C-Python oder kein C-Python-adaptierter C-Code oder Seiten drin. Man kann natürlich Debugger immer noch optimieren. Hier in dem Fall ist die AddBreakpoint-Methode nicht ganz so optimiert, weil das nicht der Zweck dieses Debuggers war. Aber natürlich macht es Sinn, den Debugger zu optimieren, einfach deswegen, weil wenn man viel Code debuggt, man nicht erst irgendwie 10 Sekunden warten will, bis man an die Stelle kommt, die man anschaut.
Wunderbar, dann die nächste Frage hier
hinten. Und wie gesagt, ihr könnt es euch einfach anschauen später, es ist MIT lizenziert oder so, ja.
Ja, danke für den Talk. Ich frage mich so ein bisschen, ich bin vielleicht noch zu müde, wo ist die Brücke zu dem Breakpoint, den ich in meinem Code immer setze? Also wie kriege ich jetzt quasi in meinem Code das Ding genau da aktiv oder muss ich das immer am Anfang eingeben sozusagen? Oder?
Nein, das ist einfach, mal schauen. Die Idee ist, dass wir immer diese AddBreakpoint-Methode als Zentrales haben. Das heißt, wenn ihr am Anfang, was ihr typischerweise macht, dieser Starthändler, der wird am Anfang einmal ausgeführt. Das habe ich hier auch, das ist so ein ominöser Kommentar-Handle-Force-Call. Also das erste Mal, wenn eine Methode aufgerufen wird, das erste Mal, wenn irgendwas in dem Code passiert, wird typischerweise bei Debuggen gesagt, übrigens, ich stopp mal. Und dann hat der Nutzer die Möglichkeit, einen Breakpoint zu setzen. Und indem man einen Breakpoint setzt, hat er die Möglichkeit, dann wieder an den Punkt zu kommen, wo er eine Debugging-Shell hat, da kann er weitere Breakpoints setzen und auch sagen, hey, ich möchte übrigens Single-Steppen. Erklärt das soweit? Die Idee ist wirklich, dass der Benutzer, wenn er einen Breakpoint setzt, in der neuen API wirklich damit Bytecode modifiziert im Wesentlichen, damit sagt, okay, ich enable die Line-Events für einen bestimmten Code und dann kommen wir in die Line-Events und sagen, hey, wenn wir aktuell in einem Breakpoint sind, wenn wir in einem Breakpoint sind, dann führen wir die Debugging-Shell aus.
Wunderbar, dann haben wir noch weitere Fragen. Wir haben noch Zeit für einige. Ich sehe keine Fragen, dann sage ich nur Johannes, danke für den Talk. War sehr cool und nochmal einen Applaus für Johannes. GPM.